Wir sind da, sage ich, als die Wimmelbahn in Hessen hält. Heute sind wir bei Heidrun und Harald. Hier gibt es frische Eier aus Freilandhaltung und Bullen, die ihren Stall selbst entmisten. Zieht schnell eure Superkräfte-Gummistiefel an, dann kann es losgehen. In Hessen werden 765.000 Hektar Fläche landwirtschaftlich genutzt. Auf den Ackerbau entfallen etwa 475.000 Hektar, wobei der Anbau der Ackerfrüchte vielfältig ist. Je nach Region finden wir alle Kulturen. Etwa 283.000 Hektar sind Grünland und auf über 3.500 Hektar haben wir zwei große Weinanbaugebiete. Auch der Obstanbau hat in Hessen eine große Bedeutung. Nur hier wird der beliebte Appleboy hergestellt. Herzlich willkommen, rufen Harald und Heidrun, die uns schon entgegenkommen. Hattet ihr eine schöne Fahrt? Ihr kommt auch gerade richtig, sagt Heidrun. Unsere Hühner sind eben aufgewacht und kommen aus dem Stall. Kommt mit. Das ist ja riesig hier, staune ich. Das muss es auch sein, sagt Harald. Wir halten unsere Hühner in Freilandhaltung. Jedes Huhn hat 4 Quadratmeter Platz. Nachts sind die Tiere im Stall, denn da sind sie sicher. Tagsüber haben sie uneingeschränkten Zugang zum Auslauf und können selbst entscheiden, ob sie rausgehen oder lieber im Stall bleiben möchten. Hühner scharren und picken am liebsten und deswegen haben wir hier die Möglichkeit geschaffen, dass sie sich wohlfühlen. Was macht so ein Huhn den ganzen Tag, frage ich. Morgens möchten die Damen erst einmal in Ruhe frühstücken, erzählt Harald. Jedes Huhn frisst am Tag etwa 120 Gramm Futter und trinkt 200 Milliliter Wasser. Nach dem Frühstück wird dann der Stall geöffnet. Die Hühner laufen zuerst in den Kaltscharraum. Das ist so eine Art Wintergarten, also ein überdachter, eingestreuter und engmaschig eingezäunter Bereich mit Außenklima. Harald zeigt mir den Bereich. Die Bodenfläche ist betoniert und mit Sand eingestreut. Hühner betreiben ausgiebige Körperhygiene und hier können sie ihr Staubbad nehmen. So haben wir im Stall weniger Staubentwicklung, also ein besseres Stallklima und den Hühnern steht mehr Bewegungsfläche zur Verfügung. Wir können diesen Bereich besser reinigen und haben eine geringere Keimbelastung. Wenn die Hühner über diesen Bereich dann in den Außenklimabereich laufen, reinigen sie ihre Füße. Außerdem wird die Grasnarbe draußen geschont. Und wir haben, da sie meistens ihr Geschäft hier drinnen verrichten, draußen einen geringeren Nährstoffeintrag. Bei schlechtem Wetter nutzen die Tiere diesen Bereich, da sie keine Lust haben, bei Regen oder Kälte draußen rumzulaufen. Ich staune, dann ist so ein Huhn ja richtig anspruchsvoll. Harald nickt. Oh ja, wenn das Wetter schön ist, wie heute, laufen sie nach und nach ins Freie und verbringen den Tag draußen. Was hast du da für kleine Hütten auf der Wiese, frage ich. Diese Unterstände dienen zum Schutz gegen Greifvögel und auch als Schattenplatz. Auf einem Hektar müssen 4 von diesen Unterständen stehen. Unsere Hühner haben hier eine Wiese, die 6 Hektar groß ist. Also haben wir 24 Unterstände. Für Greifvögel sind Hühner eine willkommene Mahlzeit, überlege ich. Harald nickt. Greifvögel dürfen schon lange nicht mehr bejagt werden. Deshalb ist die Population merklich gewachsen. Aber die Hühner sind nicht dumm, sagt Harald. Du glaubst gar nicht, wie schnell die werden, wenn sie merken, dass Gefahr droht. Müsst ihr die Eier hier draußen suchen und einsammeln, frage ich. Nein, nein, wehrt Harald ab. Natürlich finden wir hier auf der Wiese auch vereinzelt mal ein Ei, aber jedes Huhn hat im Stall sein Nest, in dem es das Ei ablegt. Es fällt auf ein langsam laufendes Transportband und vorsichtig werden die Eier dann in unseren Nebenraum transportiert, wo meine Mitarbeiter sie stempeln und zunächst auf 30er Lagen packen. Die Eier, die wir kaufen, haben ja alle einen Stempel, fällt mir ein. Was genau hat der eigentlich zu bedeuten? Auf unseren Eiern steht die 1 für Freilandhaltung, die Buchstaben D, E für Deutschland und dann unsere Betriebsnummer. So kann man immer und überall nachvollziehen, wie die Hühner gehalten wurden und aus welchem Betrieb die Eier kommen, erklärt Harald. Es gibt unterschiedliche Klassifizierungen. Die 0 steht für ökologische Haltung, die 1 für Freilandhaltung, die 2 für Bodenhaltung und die 3 für Käfighaltung. Mit Käfighaltung sind die Legebatterien gemeint, oder? Frage ich. Nein. Legebatterien sind in Deutschland schon seit mehr als 10 Jahren verboten, klärt Harald mich auf. Leider ist das nicht überall so und Auch heute noch wird in einigen osteuropäischen Ländern die Legebatterienhaltung praktiziert. Der Import von Eiern aus dieser Haltung ist leider auch nicht verboten. Da die Produktion wesentlich billiger ist als unsere, werden für die meisten Verarbeitungsprodukte, die Ei enthalten, eben Eier aus dieser Haltungsform genutzt. Da auch die Kennzeichnung der Herkunft auf Verarbeitungsprodukten nicht notwendig ist, kann der Kunde das nicht erkennen. Wir vermarkten unsere Eier hier in unserem kleinen Hofladen zum Teil selbst. Die Kunden schätzen die Regionalität und können natürlich sehen, wie die Hühner draußen rumlaufen. Wer möchte, kann auch gerne den Stall sehen und wir freuen uns, wenn sich die Leute für unsere Haltung interessieren. Seit einiger Zeit stellen wir auch Nudeln aus unseren Eiern her. Auch die werden gerne gekauft. Aus dem Stall hören wir ein lautes, dunkles Muuuu. Das sind unsere Bullen. Sie werden gerade gefüttert. Kommt, ich zeig euch mal, wie sie ihre Ställe selbst ausmisten. Neugierig gehen wir hinter Harald her. Wir haben hier einen Tretmiststall, erklärt er. Die sind aber groß, staunig. Sie sind auch schon fast 2 Jahre alt. Auf den Milchviehbetrieben werden die männlichen Kälber zwischen 2 und 6 Wochen lang gehalten. Danach kommen sie zur Aufzucht in Betriebe, die sich nur darauf spezialisiert haben. Man nennt das Fresseraufzucht. Das ist die Vorstufe der Mast. Der Betrieb, aus dem wir unsere Bullen bekommen, übernimmt die Kälber mit einem Gewicht von etwa 75 Kilo. Sie bleiben ungefähr 100 Tage dort und bekommen in den ersten 50 Tagen weiter ihre Milch, wobei sie nach und nach auf feste Nahrung, also Raufutter, umgestellt werden. Die Menge wird immer wieder ihrer Entwicklung und ihrem Wachstum angepasst. Das Futter versorgt die jungen Tiere mit allen wichtigen Nährstoffen, die sie für ein gesundes Wachstum brauchen. Wenn sie fit und gesund sind, haben sie nach 100 Tagen ein Gewicht von etwa 180 bis 200 Kilo erreicht und kommen dann in die Mastbetriebe, also hierher. Dann sind die Bullen ja schon fast ein halbes Jahr alt, bevor du sie bekommst, staune ich. Sie sind dann 4 Monate alt, bestätigt Harald. Bei mir bleiben sie dann, bis sie etwa 20 Monate alt sind. Es gibt, wie überall in der Tiermast, auch hier gesetzliche Vorschriften. Die Bullen müssen ausgestallt werden, bevor sie 24 Monate alt sind. Sie haben dann ein Lebendgewicht von etwa 750 Kilo. Wir haben, genau wie die Schweinemäster, Auflagen und Vorgaben, die regelmäßig kontrolliert werden. Was fressen Bullen eigentlich? Das ist doch bestimmt jede Menge, so groß wie die sind, oder? Frage ich. Große Tiere haben großen Hunger. Unsere Bullen bekommen Mais-Silage und 3 bis 4 Kilo Futterergänzer aus Getreide. Dazu Sojaschrot als Eiweißergänzer. Außerdem bekommen sie noch eine kleine Menge Mineralfutter. Mais-Silage gibt es ad libitum, erklärt Harald. Ah, das kenne ich, sage ich stolz. Die Tiere können fressen, wann sie wollen, und es ist immer genügend da. Der Futtertrog ist nie leer. Ganz genau, Harald nickt. Das Futter ist für die Tiere immer erreichbar. Ein Bulle frisst in der Regel 20 bis 30 Kilo Mais-Silage pro Tag. Die Bullen stehen hier in großen Gruppen zusammen mit gleichaltrigen Tieren. Die Boxen sind sicherheitshalber durch stabile Leitplanken voneinander getrennt. Wenn diese Kolosse anfangen, miteinander zu kämpfen, ist das nicht ganz ungefährlich, erklärt Harald. Die Boxen sind mit Stroh eingestreut. Plötzlich sehen wir einen Wagen, den Harald mit einem Handschalter steuert. An Schienen schwebt er über den Boxen und Stroh rieselt heraus. Was ist das denn, staune ich. Das ist unsere Einstreuanlage. Einmal am Tag bekommen die Bullen frisches Stroh. Es rieselt von oben auf sie herab. Unsere Bullen finden das klasse und freuen sich auf ihre tägliche Strohdusche. Eingestreut wird der hintere Bereich der Liegefläche. Warum macht er das so, möchte ich wissen. Harald erklärt, wir haben diesen Stall erst vor einigen Jahren gebaut und dieses Konzept hat uns überzeugt. Die Tiere haben weniger Probleme mit den Klauen und Gelenken und auch weniger Entzündungen an den Schwänzen. Sie fühlen sich wohler, fressen besser und das Stallklima ist auch entspannter. Das waren für uns ganz wichtige Faktoren. Und guck mal, praktisch ist es auch, denn sie misten ihren Stall quasi selbst. Tatsächlich, wenn die Bullen zum Futtertrog gehen, treten sie den Mist von den Liegeflächen in den Mistgang. Alle 3 Stunden kommt der automatische Mistschieber und befördert den Mist aus dem Stall. Der Schieber fährt sehr langsam, sodass die Tiere sich nicht verletzen können. Das ist effizient und gut durchdacht. Ein großartiges System, staune ich. Auf dem Misthaufen hinter dem Stall tummeln sich jede Menge Fliegen, Insekten und andere kleine Lebewesen. Hier ist ja eine richtige Insektenparty. Viele Leute wissen gar nicht, dass Mist und auch Gülle, ja jeder Kuhfladen auf der Wiese, ein richtiges Biotop ist. Fliegen und andere Insekten legen ihre Larven hier ab. Würmer siedeln sich hier an und so finden auch Vögel hier ihre Nahrung. Käfer leben und vermehren sich. Für viele Kreisläufe ist so ein Misthaufen elementar wichtig. Selbst Mäuse finden hier Nahrung. Die wiederum sind wichtig für Greifvögel und Eulen. Früher durften wir im Winter, wenn der Boden gefroren war, den Mist noch auf die Felder ausbringen. Das war für die größeren Vögel die einzige Nahrungsquelle, denn bei Frost finden sie sonst nichts. Heute ist das gesetzlich verboten. Auch wird jetzt vorgeschrieben, dass Misthaufen entweder mit einer Plane abgedeckt werden oder unter Dach gelagert werden müssen, erklärt Harald. Ich habe gespannt zugehört. Auch ich kann mich noch daran erinnern, wie mein Vater früher im Winter unseren Mist auf die Felder brachte und von überall her die Greifvögel kamen. Direkt neben dem Hof ist ein kleiner Supermarkt. Da kann ich gleich noch ein paar Sachen einkaufen, überlege ich. Im Kühlregal finde ich Milch, Joghurt und Käse. Klasse, sogar von einer Molkerei hier in der Nähe. Hinter der Kühltheke höre ich ein leises Fluchen. Kann ich helfen, frage ich den Mann im Arbeitsanzug, der vor dem Lüftungsgitter der großen Truhe kniet. Das ist echt nett, aber ich habe es gleich. Ich bin Holger, der Monteur einer Firma, die Kühltruhen und Kühltheken baut. Wir entwickeln und liefern Kühlsysteme, Kühlmöbel, Kälteanlagen für alle Bereiche. Wir sorgen dafür, dass keine Kühlkette unterbrochen wird. Man könnte sagen, wir brennen für Kälte, lacht Holger. Also Harald, wenn ich mich hier so umsehe, sehe ich eigentlich nur Blumen, bemerke ich. Hinter dem Hof kann man große Flächen mit unterschiedlichsten Blüten bestaunen. Die Blühflächen und Streifen, die überall von den Landwirten angelegt werden, bieten Nahrung und Lebensraum für Bienen und Insekten. Schon lange schützen die Landwirte auf diese Weise die Artenvielfalt. Aber Harald scheint es ganz besonders gut zu meinen. Ich nehme an einem Programm des Landes Hessen teil, erklärt er mir. Es heißt HALM, Hessisches Programm für Agrar-, Umwelt- und Landschaftspflegemaßnahmen. Das klingt kompliziert, sage ich. Eigentlich ist es ganz einfach. Ich kann entscheiden, ob ich einjährige oder mehrjährige Blühmischungen ausbringen will. Ich habe mich in diesem Fall für eine mehrjährige entschieden. Vorgegeben wird, wie groß die Fläche sein darf und wie ich sie pflegen oder bearbeiten darf. Die Saat, die ich hier einsetze, ist eine Mischung, die zu 30% aus gebietseigenen Wildkräutern und 70% aus bunt blühenden Kulturpflanzen besteht. Hier wachsen 31 unterschiedliche Arten Kräuter und 16 Arten Blühpflanzen. Das Saatgut muss aus zertifizierter Herkunft und aus der Region sein. In den ersten Jahren sieht man die bunt blühenden Kulturpflanzen, die eine Verunkrautung verhindern. Später dominieren dann die ausdauernden Wildkräuter. Die Blühfläche ist eine wichtige Nahrungsgrundlage vieler Insekten, die eine wesentliche Funktion bei der Bestäubung von Wild- und Nutzpflanzen haben. Ich darf nicht mehr als 10 Kilogramm je Hektar säen und die Aussaat muss bis zum 31. April erfolgt sein. Wenn es im Frühjahr viel regnet und der Boden zu nass ist, kann ich eine Sondergenehmigung beantragen, damit ich die Saat bis zum 31. Mai ausbringen kann. Die einzelne Fläche muss mehr als 5 Meter breit und darf bis zu einem Hektar groß sein. Sie darf nicht in einem Natur- oder Wasserschutzgebiet liegen, in dem Düngemittel oder Pflanzenschutzmittel sowieso verboten sind. Aber düngen darf ich hier natürlich auch nicht. Stopp! Rufe ich. Das sind ja wirklich viele Voraussetzungen, die du erfüllen musst. Auch wenn ich hier nichts ernte, muss ich diese Flächen dokumentieren und dies den Behörden schon im Vorjahr vorlegen. Für eventuelle Kontrollen bewahre ich den Einkaufsbeleg des Saatgutes auf. Das ist jede Menge Büroarbeit, überlege ich. Alles in der Landwirtschaft ist mit Vorschriften, Gesetzen, Auflagen und Vorgaben verbunden. Ich verbringe fast so viel Zeit im Büro wie im Stall und auf dem Feld, sagt Harald. Was ist denn das da hinten, frage ich und zeige auf einen Trecker, der einen Anhänger zieht. Sieht ja aus wie eine rollende Blumenwiese. Mit einigen Landwirten aus der Region haben wir auf dem Anhänger eine Blühfläche eingesät und fahren damit in Städte und Gemeinden, um den Leuten zu zeigen, was wir für die Insekten tun. Wir dürfen den Wagen auf Marktplätzen oder an anderen Orten aufstellen. Viele Leute haben nicht die Möglichkeit, sich unsere Blühflächen oder Streifen hier auf dem Land anzusehen. Und so kommen wir damit eben zu Ihnen in die Stadt. Diese Aktionen sind uns Landwirten sehr wichtig. Wir haben auch eine kleine Menge Blühsamen in kleine Tüten gepackt, die wir verschenken. Jeder kann zu Hause im Garten oder auf dem Balkon etwas dafür tun, Lebensraum und Nahrung für Insekten zu schaffen. Ein Balkonkasten oder ein Eimer reicht aus. Ist das eine Streuobstwiese, frage ich. Ganz genau. Die hat der Obst- und Gartenbauverein gepachtet, sagt Harald. Wusstest du eigentlich, dass Streuobstwiesen eine lange Tradition haben? Nicht nur hier in Hessen. Die Besonderheit ist die alte, traditionelle Anbauweise der Obstbäume. Verschiedene Arten, meist welche mit großen Baumkronen und hohen Stämmen, stehen in unregelmäßigen Abständen auf einer artenreichen Wiese, die extensiv bewirtschaftet wird. Viele unterschiedliche Insektenarten, Vogelarten und kleine Wildtiere leben hier. Eine weitere Besonderheit ist die Sortenvielfalt. Bei den Obstbäumen handelt es sich meistens um alte, regionale Sorten. Hier haben wir überwiegend Äpfel und Kirschen. Ich schaue mich interessiert um. Wer darf denn hier eigentlich die Äpfel und Kirschen ernten? Es sieht so aus, als könnte sich hier jeder einfach bedienen. Viele Leute meinen das tatsächlich, aber das ist natürlich nicht so. Die Ernte der Früchte gehört dem Eigentümer oder Pächter. Streng genommen ist das Betreten der Fläche Hausfriedensbruch und das Pflücken oder Sammeln des Obstes Diebstahl. Aber hier haben wir eine andere Lösung gefunden. Wir haben um einige Bäume ein gelbes Band gewickelt und auf einem Schild darauf hingewiesen, dass das Obst von diesen Bäumen gepflückt werden darf. Und siehe da, es klappt. Die anderen Bäume werden seitdem in Ruhe gelassen. Was wird denn mit dem Obst gemacht, frage ich interessiert. Da wir hier überwiegend Apfelbäume haben, wird aus den Äpfeln natürlich Äppelwoi gemacht, lacht Harald. Äppelwoi oder Apfelwein ist eine hessische Spezialität. Nirgendwo in Hessen kommt man an diesem typischen Getränk vorbei und es hat einen richtigen Kultstatus. Man erzählt sich, dass Karl der Große der Erfinder des Apfelweins war, aber das ist nicht wirklich nachgewiesen. Wie macht man Äppelwoi, frage ich neugierig. Hergestellt wird er aus einer Mischung verschiedener, etwas säuerlicher Äpfel, die mit Schale und Kerngehäuse verarbeitet werden. So war es früher schon möglich, auch Äpfel, die nicht gegessen wurden, zum Beispiel Holzäpfel, zu verwerten. Der Alkoholgehalt liegt zwischen 5-7%. Das Aussehen und der Geschmack hängen von der Länge der Lagerung ab. Früher wurden die Äpfel zunächst von Hand in einem großen Trog zerstoßen. Später zerquetschte ein von Pferden oder Menschen gerollter Mühlstein die Früchte und presste sie dabei gleichzeitig aus. Heute übernehmen diese Arbeit natürlich Maschinen. Eine Methode ist, die Äpfel in Rinnen, die im Boden eingelassen sind, in die Kälterei zu schwemmen. Dabei werden sie gleichzeitig gewaschen. In einem großen Becken werden sie grob gemahlen. Diese Masse nennt man Maische. Sie darf nicht zu fein sein, da sie sich sonst nicht auspressen lässt. Die Maische wird durch ein Rohr in die Presse transportiert und der frische, gepresste Saft direkt in Edelstahltanks gefüllt. Dort wird auch die Hefe zugesetzt. Der in den Äpfeln enthaltene Zucker und die Hefe lösen den Gärungsprozess aus, der 8-10 Tage dauert. Dann wird der Äppelwoi aus dem Edelstahltank in Fässer umgefüllt, wo er je nach Lagerungsdauer nachreifen darf. Die Reste, die bei der Pressung übrig bleiben, nennt man Trester. Dieser wird gerne an Schafe oder Rinder verfüttert oder als landwirtschaftlicher Kompost eingesetzt. Das Besondere am hessischen Äppelwoi ist, dass man keine herkömmlichen Tafeläpfel einsetzt. Diese enthalten durch die Züchtung einen zu hohen Fruchtzuckeranteil. Deshalb verwendet man die säuerlichen alten Sorten aus den Streuobstwiesen. Der Konsum von Applewhite trägt also nicht nur zum Erhalt der alten Apfelsorten bei, sondern sichert auch den Bestand unserer schönen Streuobstwiesen, sagt Harald. Außerdem ist er ein rein natürliches und regionales Getränk. Ich kann mich erinnern, dass es früher eine Fernsehsendung gab, in der es um Volksmusik und Applewhite ging, und der wurde aus einem Krug ausgeschenkt. Das ist der Bembel, nickt Harald. Das ist eine dickbauchige Kanne aus Steingut, die traditionell zum Ausschenken des Applewhite genutzt wird. Meist sind sie grau mit einem blauen Muster und sie werden auch heute noch von Hand hergestellt. Natürlich schmeckt der Applewhite nur, wenn er aus dem Bembel ins Gerippte ausgeschenkt wird. Ich kratze mich am Kopf, was ist das jetzt wieder? Das ist ein Glas mit einer rautenförmigen Außenstruktur. Es ist kein klassisches Weinglas, sondern ein Schoppenglas. Es gehört zusammen mit dem Bembel untrennbar zum Genuss des hessischen Applewhite dazu, erklärt Harald. Jetzt möchte ich diese Spezialität aber auch mal probieren. Zusammen mit Harald setze ich mich an den Tisch in der Streuobstwiese, wo gerade ein kleines Fest gefeiert wird. Die Kinder haben von Heidrun einen Korb bekommen und dürfen nach Herzenslust Äpfel und Kirschen pflücken. »Onkel Ralf, wo bist du?« höre ich Wimmel Max und Wimmelbiene rufen. Und da kommen sie und Charlie schon angerannt. »Onkel Ralf, müssen wir nicht bald weiter?« »Ja, ihr habt recht. Schade, hier ist es sehr gemütlich.« »Wo fahren wir jetzt hin?« fragt Biene. »Jetzt geht es zum letzten Ziel unserer Reise, nach Nordrhein-Westfalen. Da wird es nochmal richtig interessant.«